So, es ist kalt draußen, oder? Boah, ich muss heute Scheiben kratzen. Aber ich bin heiß auf die Predigt, seid ihr auch heiß auf die Predigt? Ja. Und wir starten direkt diesen Sonntag mit einer zweiteiligen Serie, die heißt Aufbruch in ein neues Land. So, diesen Sonntag starten wir, nächsten Sonntag geht es einfach mit weiter, weil ich glaube, Gott hat etwas Wunderbares auf dem Herzen. Und es heißt auch, endlich frei von alten Lasten. Wenn du vielleicht an ein neues Land denkst oder ich an ein neues Land und ich weiß gar nicht, wie viele Länder du schon bereist hast überhaupt auf der ganzen Welt, dann denke ich an Abenteuer. Und dann denke ich auch, Gott will ein Abenteuer mit dir. Gott will ein Abenteuer mit dir und er will, dass es einfach ein großartiges Leben ist, das du startest. Und Abenteuer zu erleben, das bedeutet manchmal auch einfach unsere Komfortzone zu verlassen. Ich erinnere mich an Annegret, als sie hier vorne stand und erzählt hat von diesem Fallschirmsprung. Für mich wäre das überhaupt nichts. Ja, also ich würde schon Angst kriegen, wenn irgendwie schon die ersten 100, 200 Meter wäre vorbei. Ja. Aber irgendwie Abenteuer zu erleben, ja, da musst du raus aus der Komfortzone. Und manchmal auch raus aus dem chilligen Sofa. Weil es ist so einfach, auf dem chilligen Sofa zu sitzen, irgendwie auch in einer warmen Kirche zu sein, das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes zu hören und dann einfach den Kopf zu schütteln über Männer und Frauen Gottes, die Fehler gemacht haben in ihrem Leben. Ist das nicht so einfach? Ja, so liest du ganz auf dem chilligen Sofa und dann denkst du einfach, das hätte ich doch viel besser gemacht. So. Petrus hat auch einmal gesagt, Herr, mit dir, da gehe ich überall hin. So, ne? Und Jesus sagt, Mensch, Das ist eine schwierige Geschichte, ne? Und Petrus so, wenn alle zu Fall kommen, ich werde niemals. Es ist so leicht, im chilligen Sofa so ein Bekenntnis zu sprechen. Und ganz ehrlich, auch von dieser Story, die ich hier erzähle, von dem Auszug Ägyptens, also Exodus-Geschichte, erinnere ich mich, als ich diese Geschichte mal so wirklich mehrere Kapitel gelesen habe, es ist ja wirklich eine große Geschichte über 5 Bücher in der Bibel, dass ich tatsächlich in einem chilligen Sofa saß. Ich meine sogar in einem Pyjama an einem freien Pastorenmontag. So, ich weiß nicht, worüber du gerade irgendwie schmunzelst, dass ein Pastor überhaupt frei hat, im Pyjama sitzt oder an seinem freien Pastorenmontag über Bibel liest. So, aber ich liebe den Herrn, ja, ich liebe das Wort und auch am freien Montag lese ich. Und es ist so einfach, wenn man über diese Menschen liest und einfach denkt, ja, ich hätte doch damals. So, ne? Aber aus der Komfortzone heraus ruft uns Gott. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Geschichte, darum soll es eigentlich heute gehen, ist ein Exodus. Und da wurden schon viele Filme drüber gedreht. Und es ist heute irgendwie nicht mein Ziel, oder auch in den nächsten Sonntag irgendwie versuchen, in Gänze das abzuhandeln. Weil selbst wenn der Film Exodus so 3-4 Stunden dauert, egal an welchen Film wir denken, ja, dann wird es mir kaum möglich sein, in 2 Predigten das zu beleuchten. Aber vielleicht ganz kurz die Geschichte. Das Volk Israel kam durch eine Hungersnot über Josef nach Ägypten. Und ihnen ging es in Ägypten am Anfang wirklich sehr gut. Sie kamen durch diese Hungersnot durch. Sie blieben in Ägypten und sie wurden nach und nach versklavt, weil man die guten Taten von Josef vergessen hatte. Und ihnen ging es so schlecht, dass sie zu Gott schrien. Sagt, Gott, hilf uns! Wir werden hier versklavt von Arbeit, uns geht es überhaupt nicht gut. Ja, wir wissen heute, dass die Ägypter, um diese ganzen Pyramiden zu bauen, wirklich viele Sklaven brauchten. Und dann wissen wir auch, wenn wir diese Quadersteine sehen, was das bedeutete, diese Ziegel zu brennen. Und das Volk Israel schrie zu Gott und Gott hörte. Und dann kommt Mose in der Wüste und Gott spricht zu Mose und er sendet Mose in dieses Volk Israel, um es zu befreien. Und kurzum, um die Geschichte wirklich so zu beenden, sie kommen raus aus Ägypten, aus der Sklaverei, wandern durch die Wüste, anfangs natürlich durch das Schilfmeer hindurch, durch die Wüste in das verheißene Land. Es wäre alles so einfach, wie ich das hier so sage, wäre das Volk Israel nicht irgendwie in der Wüste stecken geblieben. Das Ziel war eigentlich das verheißene Land. Und kurz vor dem verheißenen Land standen sie dort mit dem ganzen Volk. Man sagt ja, das sind ja 600.000 Männer damals gewesen. Das heißt, mit Frauen und Kindern können wir vorstellen, was für ein großes Volk das war. Stehen sie vor diesem verheißenen Land mit 12 Kundschaftern und kriegen kalte Füße und machen einen Rückzieher und sind über 40 Jahre in dieser Wüste. Und ich will mit euch drüber nachdenken, nächste Woche über das verheißene Land, wirklich da in diese gottgegebene Bestimmung da hineinzuwachsen. Viele denken, das verheißene Land ist der Himmel, so, in dem wir die Ruhe finden. Das heißt, sie werden nie mehr in meine Ruhe einkehren, spricht Gott im Psalm 95. Aber das heißt, das verheißene Land ist auch ein Land der Ruhe, ein Land des Friedens. Und das ist nicht erst im Himmel, glaube ich persönlich. Sondern ich glaube, das verheißene Land kannst du schon hier sinnbildlich schon entdecken. Und worum es heute gehen soll, ist um die Wüste. Da denkst du ja, super, wäre ich mal erst zum zweiten Teil gekommen. Heute geht es um die Wüste. Ich würde da gerne wissen, ey Mensch, wie komme ich ins verheißene Land? Aber um in das verheißene Land zu kommen, muss man durch die Wüste. Ja, Jesus wurde getauft, ja, und er musste durch die Wüste. Ja, 40 Tage war er dort. Wir sehen diese Parallelität einfach zu sehen. Und es ist so spannend. Es gibt drei Orte, wo wir uns sinnbildlich aufhalten können. Ägypten, die Wüste und das verheißene Land. Und das Volk Israel wählte nicht besonders die goldene Mitte gerade in diesem Fall, wählte wirklich die Wüste. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Viele Menschen, ich sage auch viele Christen in der Kirche, sie drehen ihre Runden in der Wüste. Sie drehen ihre Runden in der Wüste. Und ganz ehrlich, ich drehe meine Runden auch in der Wüste. Und wir denken manchmal, wir sind so gut im verheißenen Land und wenn wir so das ganze Paket sehen, denken wir, da sind wir und wir erleben Gott. Und lass mich eins sagen, die Wüste war gar nicht so karg, wie sie sich hier anhört. Es gab Segen in der Wüste. Es gab Versorgung durch Gott, es gab Manna, es gab Wachteln, es gab Wasser. Klar kam es manchmal für das Volk Israel gefühlt ein bisschen zu spät, aber es kam nie zu spät. Es war die Wolke Gottes da, es war die Herrlichkeit da. Gott sprach in der Wüste. Hey, Gott war da in der Wüste. Gott war da in der Wüste und das war nicht so karg. Wir wissen auch, dass so Segen da war, Kleider und Schuhe verschlissen nicht 40 Jahre lang. Wenn das nicht mal ein Wunder ist, ja, du gehst irgendwo einkaufen, ja, und diese Schuhe hier würden 40 Jahre halten. Ich würde die, nach 40 Jahren würde ich die an die Wand hängen. Ja, sag, über 40 Jahre haben diese Schuhe gehalten. Was für ein Wunder, was für ein Segen. Ist das Segen? Ja, das ist Segen, ja, so ein bisschen, ne? Versorgung Gottes in der Wüste. Und das Problem war, es gab aber keine Weiterentwicklung dieses Volkes Israel in der Wüste. Sie drehten Runde für Runde und gedanklich hingen sie in Ägypten fest. Sie beschäftigten sich mit dem, was in Ägypten war. Immer die gleichen Probleme. Sie beschwerten sich über ihre Leiter, über das Leben. Und eigentlich mussten sie sich ja nicht wirklich Gedanken machen, wie sie versorgt worden war. Es war ja jeden Tag da. Und das Manna kam wirklich jeden Tag vom Himmel. Und dennoch, ja, ist das Ziel nicht die Wüste, sondern das neue Land. Manche sagen, das gelobte Land. Damit wir in die von Gott gegebene Bestimmung wirklich hineinwachsen können. Und so viele von uns schleppen immer noch alte Lasten aus Ägypten mit sich in dieser Wüste. Und ich will sagen, mit diesen alten Lasten kommst du nicht in dieses neue, verheißene Land. Paulus deutete dieses Beispiel auch in 1. Korinther 10 auch schon als Mahnung an für uns diejenigen, die glauben, auch für diejenigen, die suchen. Und er hat sich schon gefragt, hey, warum drehen wir immer diese Kreise in der Wüste? Warum erleben wir immer das Gleiche? Hey, warum haben Christen keinen Durchbruch in ihrem Leben? Ja, weil sie in der Wüste sind. Und die Frage, die ich einfach so sinnbildlich heute stellen will, willst du in der Wüste deine Runden ziehen oder im verheißenen Land? Ganz ehrlich, ich würde gerne irgendwie im verheißenen Land meine Runden ziehen. Können jetzt noch dramatischer sterben. Also in der Jugend würde ich sagen, hey, willst du in der Wüste sterben? Ja. Oder im verheißenen Land? Josef, vor 400 Jahren, als er da war, in Ägypten, so, und er wusste, irgendwann wird Gott ihn herausführen, oder wird das Volk Gottes hinaus rausführen aus dem Ägyptenland, aus der Sklaverei. Und er hat zu ihm gesagt, wenn dieser Punkt gekommen ist, ja, dann nimmt wenigstens meine Gebeine mit. Ich will nicht, dass meine Gebeine, ja, in der Wüste bleiben, also in Ägypten. Und ich finde das so cool, wie Reinhard Bonnke das beschreibt, diese Geschichte, wo das Volk Israel rauszieht aus Ägypten. Und dann denken sie, wow, wir haben doch was vergessen, die Gebeine von Josef. So, und dann trugen sie die Gebeine Josefs 40 Jahre durch die Wüste. Und er sagte immer, in diesen Gebeinen Josefs war mehr Leben drin als im ganzen Volk. Aber ich frage, wo willst du sterben? Ne? Ja, wo willst du deine Runden ziehen, in der Wüste oder in dem neuen Land? Ich will einfach in dieses neue Land, ich will erleben, hey, was Gott vorhat. Ich will wirklich Abenteuer mit Gott erleben und auch raus aus dieser Komfortzone, immer wirklich die gleichen Kreise zu ziehen. Ich wünsche mir so Durchbruch im Glauben, wo man durch bestimmte Dinge einfach wirklich durchkämpft, dass etwas passiert. Und wer das auch will, der darf die Bibel aufschlagen, 4. Mose, Kapitel 14, ab Vers 20 und wir lesen bis Vers 24. Und während du die Bibel aufschlägst in 4. Mose 14, ab Vers 20, eine kurze Einführung, was hier gerade passiert. Ich habe diese Sache schon vorher beschrieben. Das Volk steht vor dem verheißenen Land. Sie haben 12 Kundschafter ausgesendet und 10 kommen zurück und sagen, no way, wir wollen nicht in dieses neue Land. Ey, da werden wir verlieren, da sind Riesen drin. So, ne? Die haben das richtig übertrieben, wie schlimm das ist in diesem neuen Land. Wie Heuschrecken sind wir, oder waren wir in ihren Augen. Und 2 Leute sagen es, und zwar Josua und Kaleb, die sagen, jawohl, yes we can. So, aber eigentlich will das ganze Volk nicht. Das fängt erstmal richtig an zu weinen und zu heulen. Und dann lesen wir diese Stelle. Dazu muss man auch sagen, Gott war unglaublich sauer. Ey, hast du schon mal Gott richtig sauer erlebt? Dann musst du diese Stelle lesen. Du musst diese Stelle lesen. Das lesen wir jetzt nicht so die Verse davor. Ey, Gott ist richtig sauer. Da hat er auf dieses Volk Israel gehört. Da hat jemanden gesendet. Die haben sich schon so massiv beschwert, schon vor dem Schilfmeer, durch das Schilfmeer durchgeteilt, die ganzen Wunder erlebt, stehen die da vor diesem verheißenen Land und wollen auf einmal nicht. Gott hat das Volk Israel lieb. Aber er hat nicht immer freudig drauf geschaut. So wie so ein Papa manchmal, ne? Du liebst deine Kiddies, ne? Aber du freust dich nicht immer über alles, was sie gerade machen. Und Gott war so richtig sauer und ich finde das so spannend, weil Mose muss so ein sanftmütiger und liebevoller Leiter gewesen sein. Er schafft es irgendwie, Gott nochmal so zu beruhigen. Ganz spannend, überhaupt diesen Dialog zu lesen, dass man so mit Gott ins Gespräch überhaupt kommen kann. Und dann sprach der Herr hier in 4. Mose 14, heißt es, da sprach der Herr, ich vergebe nach deinem Wort, also nach Moses Wort. Doch so wahr ich lebe und die ganze Erde der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf meine Stimme gehört haben, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren zugeschworen habe. Und alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Meinen Diener Kaleb aber, bei dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, werde ich zum Lohn dafür in das Land bringen, in dem er gewesen ist, und seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen. Gott führt hier so mehrere Sachen an, die einfach nicht passen. Und ich will es eigentlich mit einer Haltung zusammenfassen, die während der ganzen Phase auch der Wüste dann letztendlich offenbar wird. Und es ist eigentlich eine Ich-Kultur. Eine Ich-Kultur, die das Volk Israel aus Ägypten mit hineingenommen hat in die Wüste. Es ging immer darum, wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Und der Pharao muss sich um mich kümmern. So. Alles mir, meiner, mich. Alles komplett durch. Und die Frage, wie werde ich satt? Ne? Und die Technik guckt Fragen, aber gehört nicht zum Programm. Und diese Haltung, die sie da hatten aus Ägypten, die haben sie eigentlich auf Gott und auch auf Mose übertragen. Ja, Gott muss mir das Essen geben. Er muss mir helfen. Ja, er muss mich segnen. Ich, meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. Es ist so spannend, einfach das zu schauen. Eine sogenannte Segne-mich-Kultur hatte sich breit gemacht. Und sie haben eigentlich nichts gelehrt, sie haben das auf Gott übertragen. Und dann drehen sie sich in einer Spirale, aus der sie letztendlich nicht mal rauskommen. Und wisst ihr was? Mit einer Segne-mich-Kultur verändern wir nicht die Welt. Ich sage es noch einmal, mit einer Segne-mich-Kultur verändern wir nicht die Welt. Der Auftrag Jesu war nicht, macht ein paar schöne Gottesdienste, bleibt in eurer warmen Kirche und macht irgendwie einen Stream so und dann seid irgendwie bequem und bleibt auf einem chilligen Sofa irgendwie sitzen, sondern er sagt, geht hinaus. Das ist der Auftrag. Geht hinaus, dreht nicht die Runden in der Wüste, sondern geht hinaus in dieses neue, in dieses verheißene Land. Und die Frage ist, um was sich einfach unser Denken dreht. Es dreht sich nicht um mich, es dreht sich um das Reich Gottes. Es dreht sich um die Liebe Gottes und die Liebe Gottes für die Menschen. Und ja, klar geht es auch um mich. Klar geht es auch darum, dass ich selber heil werde und dass wir gesund werden, auch in unserem Denken, auch in unserem Herzen, dass wir Vergebung erfahren, auf jeden Fall. Aber nicht in erster Linie geht es einfach darum. Jesu Auftrag heißt, geht hinaus in alle Welt. Und ich will mit euch einfach so drei Schritte einfach anschauen, um vielleicht sogar diese Wüste zu überwinden. Und der erste Schritt heißt, lass Ägypten hinter dir. Das Volk Israel hat Ägypten, ich habe das schon vorher erwähnt, wirklich nie hinter sich gelassen. Da waren Dinge, da waren Denkweisen in ihrem Leben, die sie transportiert haben mit in diese Wüste. Haben an die Versorgung geglaubt durch ihren Arbeitgeber. Sie haben an den Wohlstand geglaubt. Sie haben an Krankenversorgung geglaubt. Und Ägypten steht so für dieses alte Leben. Das alte Leben in der Sklaverei. Arbeit, Haus, Kinder, Familie. Und wie viele Menschen sagen, hey, ich lebe für meine Arbeit, ich lebe für mein Haus, ich lebe für meine Kinder, ich lebe für meine Frau, hoffentlich nicht in dieser Reihenfolge. Das ist Sklaverei. Das ist irgendwo, das ist, das. Und manche sagen, hey, ich komme nicht raus aus diesem Hamsterrad. Das ist Ägypten. Und Gott will uns wirklich hinausrufen, lass Ägypten wirklich hinter dir. Und der Grund, warum das Volk Israel Ägypten verlassen hatte, das ist so ganz spannend, diese Story zu lesen, als Mose vor dem Pharao steht, war, um Gott anzubeten am Heiligen Berg. Mit allem, was sie hatten. Das war das Ziel. Dass mit allem, was sie haben, Gott anbeten. Und wir nehmen manchmal so Dinge so dazu, als wäre Gott irgendwie noch dabei. Und versuchen ihn so mit damit hineinzunehmen. Und die Frage ist, wenn wir wirklich wollen, dass Gott in unserem Leben regiert und wenn Gott in unserem Leben wirkt, wirklich 100%, dann sollte er auch über allem stehen, auch wirklich über 100%. Wenn wir beten für das Essen, dann ist die Frage, was beten wir eigentlich? Danken wir Gott, dass er der Versorger ist? Oder beten wir uns manchmal selber an, dass wir gut gearbeitet haben, dass wir das Geld verdient haben? Und irgendwie ist es ja auch noch nett, dass wir das Essen davon kaufen konnten. Versteht ihr? Wissen so, um was es hier einfach geht? Wenn man diese Geschichte so liest, worüber Gott sich beschwert, dann ist es nämlich das. Er sagt, ihr habt überhaupt gar nicht verstanden, um was es geht. So, es geht nicht darum, irgendwie ein Gebet irgendwie runterzuleiern, sondern wirklich zu sagen, hey Gott, du bist mein Versorger und daran glaube ich wirklich. Oder wir beten, dass wir das Fastfood gut vertragen. Ist nicht verkehrt, das auch zu beten. Aber doch in erster Linie geht es doch einfach darum, dass wir dankbar sind und dass er unser Versorger ist. Dass er uns die Arbeit gegeben hat. Dass er uns das Geld schenkt, damit wir überhaupt unsere Familie versorgen können. Und wenn du Ägypten hinter dir gelassen hast, dann gehört auch dein Ego. Hey, deine Arbeit, dein Haus, dein Auto, egal wie groß die Felgen sind. Ja, deine Kinder, deine Frau, hey, sie gehören Gott. Und du fängst auch irgendwie anders an zu beten. Du fängst nicht an zu beten, Gott, du sollst das tun und du sollst jenes tun und am liebsten und noch das und jenes und überhaupt, sondern du fängst an zu fragen, Gott, was soll ich tun? Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, als Petrus gepredigt hat, und da heißt es, da drang es ihnen durchs Herz. Da fragten die Leute, und was sollen wir tun? Die haben nicht gefragt, ja, was soll Gott tun, sondern, hey, was sollen wir tun? Das ist die Frage. Ja, lass Ägypten hinter dir. Zweite Sache, vertraue Gott deine Zukunft an. Das Volk Israel hatte kein Vertrauen in Gott, wenn es um die Zukunft ging. Es fing schon an, als sie vor dem Schilfmeer standen. Ja, da merkte man, sie hatten die Zukunft überhaupt nicht in Gottes Hand gelegt, sie hatten ihre Zukunft in die Hand von Mose gelegt. Du hast uns hierher geführt und so weiter und jetzt werden wir sterben, wären wir doch mal in Ägypten geblieben und bla 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 bla. Das ist ganz spannend, was Gott da spricht. Seid erstmal still und seht, was ich tun werde. So. Vertraue Gott deine Zukunft an. Und das Volk Israel tat die Dinge auch immer wieder anders, wie Gott es geboten hatte. Ich muss da so schmunzeln. Sie murrten darüber, dass es kein Essen gab. Und dann sagt er, weißt du was, ihr kriegt Wachteln. Weißt du was, ihr kriegt Manna, also Brot vom Himmel. So, und dann kamen sie am nächsten Tag, sahen sie morgens, wow, was liegt denn da? Manna? Der andere sagt, wow, Manna? Manna. Da, 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 da. Aber selbst als sie sich darüber, konnten sie sich gar nicht freuen. Gott hatte gesagt, ihr sollt jeden Tag sammeln und nicht behalten. So, denn das wird schlecht. Und was haben einige gemacht? Die haben es behalten. Und es wurde madig. Schüttelst du einfach nur den Kopf, denkst du, Leute, Gott hat gesagt. Dann am sechsten Tag sollten sie doppelt so viel sammeln, weil am siebten Tag sollten sie nämlich ruhen, da liegt gar nichts. Ne? Und einige sind trotzdem am siebten Tag rausgegangen. War nichts. Kein Manna. Das Wunder Gottes, dass am sechsten Tag das Manna nicht madig wurde für den siebten Tag. Ich finde das einfach nur so spannend. Aber so manchmal, wie er sagt, das halsstarrige Volk, ja, das einfach nicht so hören will. Es ist ungehorsam, würde der Prediger jetzt sagen. Aber das ist so, Gott hat gesprochen in unserem Leben, aber. Gott hat irgendwie ein prophetisches Wort für mich, aber. Und wir haben bestimmte Dinge, wo wir glauben, dass Gottes Wort nicht so in unserem Leben wirkt. Ich kann dich nur ermutigen, vertraue Gott deine Zukunft an. Voll und ganz. Und wenn er gesprochen hat, hat er gesprochen. Vieles war im Volk auch, oder vielen war auch im Volk, die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes suspekt mit der Wolke. Da heißt es eine Stelle, da fragt Mose so nach dem Motto, so, wer will mit mir gehen? Und sie sagen, hey Mose, geh du mal alleine, red mal mit Gott. So, bleib du so ganz cool und du bist so ganz close mit Gott, ne? Aber wir, ja, wir bleiben lieber hier auf der sicheren Seite. So. Auch so ein Ding. Regle du die Sachen für uns mit Gott, ne? Aber wir wollen da eigentlich nicht so viel damit zu tun haben. Etliche sagen, Pastor, fütter mich. Pastor, bete für mich. Pastor, glaube für mich. Und das mache ich ganz gerne, auch mal zu beten. Aber ich kann dir sagen, hey, fang an, selber zu glauben. Fang an, selber zu beten. Fang an, selber zu hören. Und fang an, selber die Dinge, die Gott dir gezeigt hat, zu tun. Und du wirst selber Gott erleben. Heißt in Jakobus 4, Vers 8, ja, naht euch Gott und er naht sich euch. Das einfach tun. Und wir sind ja so auch geprägt in unserer westlichen Welt, dass wir so, wie soll ich noch sagen, in einer Dienstleistungsgesellschaft. Und ist ja so, dass du bestimmte Dinge in so einer Dienstleistungsgesellschaft Geld investierst und bezahlst, damit bestimmte Dinge funktionieren. Und ich finde es spannend, wie das manchmal so in unser Denken reinkommt, auch so in unserer westlichen Welt. Ja, wir denken, ja, wir geben unseren Zehnten, wir gehen in die Kirche. Ja, und dann wird der Pastor schon für mich beten und ich habe ihn dafür bezahlt. Ja, Herr, sende meinen Pastor, er wird dafür bezahlt. So, das ist nicht mein Job. das ist nicht mein Job, sondern mein Job ist einfach, hier das zu zeigen, um was es geht. Hey, Gott will mit dir auch Kontakt kommen. Er will mit dir einfach auch eine Nähe haben, eine Beziehung. Es ist nicht nur der heilige Priester da, der einfach nur da reingeht in dieses Zelt, in das Allerheiligste. Hey, durch Jesus darf das jeder tun. Ja, vertraue Gott deine Zukunft an. Und letztendlich den dritten Weg, freue dich über den Weg Gottes. Gottes Weg ist der beste, den wir gehen können. Doch er ist nicht immer der leichteste. Der Weg Gottes, der fordert uns heraus. Das Volk Israel murrte gegenüber dem Weg Gottes aus drei Gründen. Mangel, weil irgendetwas fehlte und irgendetwas nicht da war. Oder weil sie unzufrieden war, weil sie Angst hatten. Oder über Autoritäten und die Sonderstellung gerade von Mose und Aaron. Und sicherlich sind wir hier und da auch mal unzufrieden. Und das ist auch durchaus okay, da mal unzufrieden zu sein. Doch das Wort murren hier bedeutet motzen, maulen, meckern. All das, was wir lieben. Heißt sogar schlecht reden, Dinge richtig übel nachreden. Das Gegenteil von murren, ich muss erst mal selber drauf kommen, was ist das Gegenteil von murren? Das mal eingegeben, ja, in Google. Google weiß es hoffentlich und echt fast gar nichts gefunden. Das Gegenteil von murren ist sich freuen und ist loben. Philipper 4, Vers 4 bis 6, da heißt es, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Viele lassen sich die Freude in ihrem Leben rauben, indem sie anfangen, Dinge schlecht zu reden. Ja, über die Arbeit, über die Kollegen, alles, was irgendwie nicht läuft, irgendwo von sich wegzuschieben. Über die Kirche, über den Pastor. So, hätte vielleicht noch das predigen können und noch mal das machen können. So. Und wir lassen uns die Freude rauben. Wir meckern über die Regierung, maulen und fangen an, irgendwie zu motzen. Das, was das Volk Israel letztendlich auch in der Wüste ziemlich oft tat. Und Gott sagt, weißt du was, es gibt so viele Gründe, sich aufzuregen, aber es bringt dich überhaupt nicht weiter. Und schon gar nicht in das neue Land. Hey, kannst du nicht dankbar sein für das, was ich dir gegeben habe, für die Freude und dass die Freude dich irgendwie durch diese Wüstenzeit trägt. Und es gibt drei Orte, wo du dich aufhalten kannst. Ägypten, die Wüste oder das verheißene Land. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade irgendwie befindest. Aber ich glaube, es gibt mehr. Gott hat für uns das neue und das verheißene Land einfach vorbereitet. Hey, da ist Freude in Fülle, da ist Frieden in Fülle, hey, da ist Ruhe da. Und wir sind jedes Mal, auch im Alltag, immer wieder herausgefordert zu gucken, hey, sind wir bereit, wirklich auf dem Weg in das neue Land? Und ich bin ehrlich mit euch. Ich bin auch manchmal einfach in der Wüste und drehe da meine Runden. Und erst neulich ist es passiert, dass ich dachte, Gideon, du musst mal wieder zum Friseur. Ich konnte es einfach nicht ertragen, dass meine Haare, die werden dann so wellig und so weiter und so. Und es wird richtig anstrengend. So, und ich bin jetzt nicht gerade der geduldigste Typ, was das angeht. Und habe gedacht, du gehst heute zum Friseur. So, und wollte das einplanen so in meinen Terminkalender. Und dann wollte ich das einplanen und ich merkte irgendwie, Gott sagt heute nicht. Ich sag, wieso nicht? Er sagt, heute nicht. Okay, so. Nächsten Tag musste ich zum Zahnarzt, meine alte Heimatstadt Baunatal. Und Gott sprach zu mir, jetzt darfst du zum Friseur gehen. Ich sage, ja, aber das ist nicht mein Friseur. Ja, das ist nicht mein chilliger Sessel, den ich immer kenne, in dem ich sitze. Ja, er sagte, nein, du gehst nach dem Zahnarzt zum Friseur. Und dann bin ich nach dem Zahnarzt da, bin in den Friseurladen gegangen, in den ich noch nie war. Noch nie meine Haare abschneiden lassen. So, und dann sagte ich, ja, kann ich hier so kommen ohne Termin? Und sie meinten, ja, Sie haben Glück, wir haben Praktikanten da. Seit 2 Wochen. Ich dachte, nein, ja, es ist Praktikant, es ist teurer, meine Haare. Ja, ich predige in 2 Wochen, bin auf dem Stream zu sehen. So, ne? Und denke, okay, sie korrigierte sich gleich. Ja, er kann schon die Haare schneiden. Hoffentlich nicht meine Ohren. Also ich setzte dann mich irgendwie auf diesen chilligen Friseursessel. Er fing an, die Haare zu schneiden, ein junger Kerl. Und wir sprachen ein bisschen und es war ein redseliger Friseur. Nicht jeder Friseur ist immer unbedingt redselig, aber er war wirklich redselig. Und ich liebe das ja auch ein bisschen, sich zu unterhalten. Und dann fragte er mich, das ist natürlich immer so die Wende, was ich denn überhaupt mache. Ich versuche das immer so lange wie möglich rauszuschieben, weil es gibt meistens einen ganz großen Schockmoment. Die fragen meistens, was bitte? Genau. Darf ein Pastor so aussehen? Nein. Aber und er fragte auch nochmal, was bitte? Und ich dachte, okay, jetzt kommt wieder so das Übliche. Aber er hatte gar keine Ahnung, was ein Pastor ist, was ein Pastor macht. Er sagt, was macht ein Pastor? Ich sage, ja, ich arbeite in einer Kirche. Ja, und was machst du da in der Kirche? Ja, wir feiern Gottesdienst. Ja, was ist überhaupt ein Gottesdienst so? Ich dachte, okay, wir fangen wirklich ganz von null an. Nicht die vier Schritte der guten Nachricht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man mal wirklich einen großen Vorlauf braucht, um Menschen wirklich vorzubereiten, dass Herzen vorbereitet sind. So, und dann erklärte ich ihm alles. Ohne kanaanäische Vokabel. Damit er wirklich weiß, was hier abgeht. Und dann fragt er, darf ich meine Frau auch mitbringen? Weil er war Muslim. So, ich sage, natürlich darfst du deine Frau mitbringen. So, ich durfte auch zusammen sitzen. Und ich ging wieder raus. Und ich wusste, warum Gott mich dorthin gesendet hatte. So, und ganz ehrlich, ich habe an meinen Friseur gedacht, an meine Haare, an meine Frisur, wie das einfach alles wird, an meinen Terminkalender. So. Aber Gott wollte mich rausschicken in etwas Neues zu tun, etwas Neues zu wagen. Und es ist immer etwas, hey, wenn Gott spricht, dann ist es immer irgendwo, wo wir sagen, okay, das haben wir teilweise noch nie gemacht. Das heißt auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie damals das Volk Israel in der Wüste. Die Bibel ist ziemlich klar, an dem Gott kein Wohlgefallen hatte. Psalm steht, ekelig. Au. Gott liebt uns. Gott liebt mich. Und er hätte mich auch geliebt, hätte ich das nicht gemacht. Aber wie gesagt, er hätte sich vielleicht nicht gerade unbedingt gefreut darüber. Über diesen Moment, den ich habe vielleicht sogar verstreichen lassen. Dass ein Mensch nicht davon erfährt, hey, wie groß unser Gott einfach ist. So, und wisst ihr, so ein Gespräch ist auch für einen Pastor immer nicht so, dass er sagt, oh, das ist ein Home Run. So, und ich dachte einfach nur, ja, wie begegnest du einer Person? Ich meine, du weißt schon ganz genau, in 15 Minuten ist die Zeit vorbei, so, du hast halt auch ein bisschen Druck, ja. Und ich weiß auch, wie Gott dann zu mir spricht, was soll ich denn jetzt sagen? So, ne? Ich meine, Herr, können wir das so ein bisschen beschleunigen? Und dann sagte Gott zu mir, stell ihm diese eine Frage. Und dann stellte ich ihm diese eine Frage und sagte, weißt du was? Kannst du dir vorstellen, dass nicht nur du zu Gott redest, sondern Gott mit dir redet? Und dass ihr eine Beziehung habt und miteinander sprechen könnt. Das, was das Volk Israel nicht wollte in der Wüste und gesagt haben, lass das bloß einfach weg. Und ich glaube, dass Gott ein neues Land für uns vorbereitet hat. Und er ruft dich in dieses Land hinein. Und ja, es ist unbekannt. Und ja, wir wissen nicht, was darin passiert. Und ja, manchmal hören wir Gottes Stimme und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Hey, aber ich kann dir sagen, hey, wenn Gott dabei ist, es wird gut. Und die Frage ist, können wir Ägypten wirklich hinter uns lassen? Können wir Gott unsere Zukunft wirklich anvertrauen? Können wir uns freuen über die Wege Gottes, die er uns leitet? Auch wenn ein zweiwöchiger Praktikant deine Haare schneidet. Und sagen, yes, das ist es. Und ich will dich mit hineinnehmen, weil ich hatte noch einen Impuls, weil es ist so schwer, nämlich aus dieser Komfortzone rauszukommen. Es ist so schwer, auch aus dieser Spirale der Segne-mich-Kultur irgendwie rauszukommen, wo man irgendwie denkt, ey, das muss mir irgendwie gut gehen oder Gott muss sich permanent um mich kümmern und wirklich mal an andere zu denken, wirklich den Nächsten zu lieben. Und hier sind Menschen hier, die sind in der Wüste und sie haben es nicht selbst verschuldet. Und sie wissen, dass es nicht selbst verschuldet sein. Ey Mann, ich bin in der Wüste, andere Leute haben mich da reingebracht und vielleicht haben andere Leute dich auch irgendwie verschnitten. wer Gott zu sein hat. Und du kommst nicht raus und drehst dich permanent im Kreis und sagst, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich mit Gott reden kann, dass Gott zu mir spricht überhaupt. Und die Ermutigung Gottes hier war, komm heraus. Begib dich nicht in eine Opferrolle und sag, ich seit 10, 20 Jahren habe ich das irgendwie so nicht anders gehört, sondern komm heute heraus. Und wenn Gott spricht, verhärte dein Herz einfach nicht. Und es sind Menschen hier, die sind vielleicht noch komplett in Ägypten. So, denken an das Haus, denken an die Arbeit. Und ich will diejenigen auch heute ganz bewusst einfach ansprechen, weil ich glaube, hey, Gott hat einen Wunderplan, einen Plan für dich. Jesus hat für dich die Wüste überwunden. Als er in der Wüste war, wurde er auch versucht als Sohn Gottes. Was ihm am Leben gehalten hat und das zu überwinden, auch als Sohn Gottes, der keine Fehler gemacht hat, keinen einzigen Fehler gemacht hat, der sich hat Unrecht ergehen lassen müssen, er hat an dich gedacht. Er ist an Kreuz gegangen für deine Fehler, weil er dich liebt von ganzem Herzen. Er hat sich nicht aufhalten lassen von Menschen, die ihn enttäuscht haben. Er hat sich nicht aufhalten von Menschen, die ihn verleugnet haben. Er hat sich nicht aufhalten lassen von Menschen, die ihn verraten haben, die ganz nah irgendwie dran waren an seinem Herzen, die genau wussten, wie er denkt, wie er fühlt. Und das ist der Schrei Gottes. Der Schrei Gottes, der Liebesschrei Gottes nach dir. Und manchmal habe ich mich gefragt, ja, warum musste Jesus so grausam sterben am Kreuz? Ich glaube, weil Gott einfach zeigen wollte, ich habe dich so schrecklich lieb. Und weil wir das gar nicht so erfahren würden, auch diese tragische, auch diese wirklich tolle, innige Liebe Gottes zu dir. Und wenn du Gott in deinem Leben noch nie aufgenommen hast, will ich dich heute ermutigen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich gebe alles rein. Ich gebe heute alles dir. Ja, alles, was ich fühle, ja, alles, was ich bin. Ich habe vielleicht gar keinen Plan und gar keine Ahnung, wie das überhaupt aussehen soll. Ja, aber ich merke diese Liebe Gottes und ich will das tun. Und wenn du das tun willst, hey, will ich dir die Möglichkeit geben, jetzt gleich ein Gebet nachzusprechen. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Weil ich glaube, dass heute Menschen hier sind, auch online dabei sind, die diese Entscheidung heute treffen wollen und die das so richtig im Herzen haben. Und triff diese Entscheidung jetzt. Und wenn du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, lade ich dich ein, dieses Gebet ganz bewusst mitzusprechen. Und alle, die hier sind, sprich doch dieses Gebet mir nach, einfach als Unterstützung für diejenigen, die sagen, wow, ich übergebe heute Gott mein Leben. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin. Und lass mich erfahren, wie lieb du mich hast. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und ich sage ja. Ich will in das neue Land und bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Gib doch mal einen Applaus für all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich will einfach noch einen Segen sprechen. Auch bleib einfach stehen dort an dem Ort, wo du bist, weil ich glaube, Gott hat etwas Wunderbares vorbereitet, auch in dieser Woche. Amen. Herr, so danken wir dir, dass du etwas Größeres vorhast, als wir überhaupt sehen können. Herr, wir sehen uns, wir sehen so oft auch unsere Probleme, wir drehen uns im Kreis in einer Spirale. Herr, wir wollen nicht in der Wüste leben, sondern in das neue Land ziehen, was du uns einfach verheißen hast und versprochen hast. Und so segne ich jeden Einzelnen auf dem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind, Herr, jeden Einzelnen, dass er dein Reden hört, Mut, es wirklich umzusetzen, Schritte in diese Richtung zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Herr, für Gelingen bei all dem, Herr, was wir uns vorgenommen haben. In deinem Namen. Amen.